So, heute startet die Allianz Gebetswoche und bevor ich zur Predigt komme, würde ich gerne noch kurz mit uns beten einmal. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir hier so zusammen sind heute Morgen, dass wir zusammen sind in deinem Namen. Und Jesus, du hast uns versprochen, dass da, wo wir zusammen sind in deinem Namen, dass du mitten unter uns bist. Und ich bete, dass du heute Morgen an unseren Herzen wirkst, dass du uns berührst durch deine Liebe und deine Gnade, dass du persönlich uns begegnest, dass du uns veränderst und dass dein Leben hineinfließt heute in unsere Leben und in unsere Herzen. Danke, dass du da bist und dass du wirklich uns liebst und ja, noch viel mehr uns begegnen möchtest, als vielleicht wir dir. Amen. Diese Allianz Gebetswoche, ich weiß nicht, ob ihr diese Hefte schon mal gesehen habt oder reingeguckt habt, steht unter dem Motto, Jesus lehrt beten. Und es geht um das Vaterunser. Und darum möchte ich uns ein bisschen hinführen in dieses Gebet der Gebete, so würde ich es nennen. Es ist das bekannteste Gebet der Welt. Ein fantastisches Gebet. Vater unser heißt es. Und dieses Vater unser sind erstmal, so würde ich es sehen, einfach fantastische Worte Jesu. Darum vielleicht so zwei, drei Gedanken möchte ich darauf verwenden, die uns hinleiten oder hineinleiten, so in dieses Gebet, in diese Woche auch, aber zunächst mal so in das Vater unser. Mir ist das deswegen wichtig, weil ich finde, schon, dass wir es irgendwo irgendwann als Christen in der Kirchengeschichte diesen Abschnitt, den wir dann Vater unser genommen haben, herausgeschnitten haben aus einem Bibeltext und ihm so einen Titel gegeben haben, Vater unser, um ihn dann vorzugsweise bei Beerdigungen oder ähnlichen Gelegenheiten irgendwie in der Gruppe murmelnd herunterzusagen, zeigt zumindest mir, irgendwas ist da auf dem Weg ein bisschen schiefgelaufen. Ich hoffe, das klingt nicht despektierlich für euch, möchte niemandem seinen Frömmigkeitsstil irgendwie zu nahe treten, aber ich habe für mich so gedacht, als ich nochmal über das Vaterunser nachgedacht habe, wenn so dieses Vaterunser in so einer Art Gruppengemurmel, diese Bibelverse leicht melancholisch herunterzusagen, wenn das Beten sein soll, dann kann ich nachvollziehen und verstehen, wenn viele Menschen irgendwie Gebet und Beten nicht so sonderlich attraktiv finden oder irgendwie für sich persönlich keinen Zugang zu Gebet bekommen, vielleicht sogar mit Gott unterwegs sind, Jesus kennen oder eine Entscheidung für Jesus getroffen haben, aber irgendwie sagen, naja, beten, das ist eher was für andere, nicht so für mich. Wenn das, was ich eben beschrieben habe, Reden mit Gott bedeutet, wie komisch, wie langweilig, wie merkwürdig muss dann dieser Gott sein, zu dem dieses Gebet hingehen soll? Ein Gott, der scheinbar sogar möchte, dass man so zu ihm betet. Wie viel Lust und wie viel Antrieb habe ich dann wohl, mit einem solchen Gott zusammen zu sein? Es sei denn, man ist irgendwie vielleicht christlich aufgewachsen und hat einen anderen Zugang dazu, aber ich vermute, dass die wenigsten sich dann vorstellen können, irgendwie, dass es wirklich richtig spannend ist mit Gott, dass man wirklich Spaß haben kann mit Gott. Und dass es bei Gott um Lebensfreude geht, um Fülle. Und ich persönlich finde, dass man mit Gott eine Menge Spaß haben kann, oder? Heißt es nicht irgendwie auch irgendwo mal im Wort, dass vor ihm Freude die Fülle ist und Wonne zu seiner Rechten ewiglich? Oder dass keiner so mit Freudenöl gesalbt war wie Jesus? Steht im Hebräerbrief. So viele Verse, so viele Worte, so viele Bilder sprechen von überschäumender Lebensfreude. Und ich wünsche mir so oft, dass bei uns Christen irgendwie noch viel mehr davon zu sehen ist. Das Wort spricht eher selten von dauermelancholischen Oberheiligen, die zum Lachen in den Keller gehen. Was ich eigentlich nur damit sagen möchte, ist, vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir mal auch einen anderen Zugang wagen zu diesen Worten Jesu, die wir Vaterunser genannt haben. Das, was wir als Vaterunser kennen, das gehört zu einem größeren Ganzen, einem größeren Text, wo Jesus seinen Zuhörern etwas über Gebet erzählt. Also er erzählt da nicht nur das Vaterunser, sondern noch eine ganze Menge mehr. Besser gesagt, er war wahrscheinlich im Gespräch mit ihnen darüber, weil das nur so ganz am Rande, die rabbinische Lehrmethode, und Jesus ist ja so als Rabbi aufgetreten, unterscheidet sich ziemlich stark von der griechischen Lehrmethode, die wir so gewohnt sind. Einer redet, der Rest hört zu. Früher Jesus und die Rabbiner haben eher so unterrichtet, dass sie sich unterhalten haben mit ihren Zuhörern. Und so war es wahrscheinlich eher so eine Art Lehrgespräch und nicht so sehr Lehrvortrag. Und in diesem Fall ist das Ganze ein Teil der Bergpredigt, was aber auch schon wieder nur so ein Titel ist, den etwas bekommen hat, was Jesus gesagt hat. Interessant ist auch, wenn wir uns den Text anschauen, dass nur Matthäus und Lukas uns dieses Gebet überliefern, Markus und Johannes nicht, obwohl sie andere Verse, die Jesus zu Gebet sagt, durchaus auch überliefert haben. Jedenfalls macht Jesus in seinen Worten über Gebet deutlich, dass es bei Gebet um Reden mit Gott geht. Reden mit Gott und damit um Beziehung, um ein Zusammensein. Und was er ganz stark in den Vordergrund stellt, es geht um Vertrauen. Vertrauen auf den Vater. Und man kann nur jemandem vertrauen, den man auch kennt. Wir würden nie irgendjemandem unser Leben anvertrauen, den wir noch nie in unserem Leben gesehen haben oder den wir fast nicht kennen. Und in diesem Zusammenhang sagt er solche Dinge wie, ihr Lieben, wenn ihr betet, dann bitte nicht, um von den anderen für besonders fromm gehalten zu werden. Oder er sagt, Leute, wenn ihr betet, dann kommt es nicht auf viele Worte an, dass ihr irgendwie meint, ihr müsstet Gott überreden. Nee, so braucht ihr nicht zu beten. Wisst ihr, Gott ist doch euer Vater und euer Vater weiß schon, was ihr braucht. Also ihr braucht keinen riesenlangen Sermon zu halten und Gott irgendwie zu überreden. Viele Worte, sagt er, sind eher ein Zeichen für Heiden, also solche, die dem Vater nicht vertrauen. Und dann sagt er irgendwann, und wenn ihr betet, dann betet doch so, unser Vater im Himmel. Und dann kommt das Vaterunser, das, was wir als Vaterunser kennen. Frage dazu, heißt das, dass Jesus wirklich wollte, dass wir diese Verse immer haargenau so nachsprechen? Ich habe eine eigene These dazu, und da wir in einem Land leben mit Meinungsfreiheit, glücklicherweise, und jeder hier auch seine eigene Meinung dazu haben kann, ist niemand gezwungen, meine Meinung zu übernehmen. Ich persönlich glaube, dass Jesus uns eine Vorlage gegeben hat. Nämlich eine Vorlage, was und wofür wir jeden Tag im täglichen Leben und in unserem Leben mit Gott eben beten können. Was wir mit Gott besprechen können. Und dieses Gebet enthält auch etwas und sagt uns etwas darüber, worum es wirklich geht. Nicht so sehr nur, was auf unserer Agenda steht, sondern was auf Gottes Agenda steht in unserem täglichen Leben. Und da kommen dann so verschiedene Teile drin vor. Da kommen zum Beispiel unsere Anliegen drin vor. Also wir kommen nicht zu kurz, obwohl es um Gottes Agenda steht. Da steht zum Beispiel etwas über unsere tägliche Versorgung. Das, was wir brauchen zum Leben. Dafür dürfen wir beten. Dafür sollen wir offensichtlich sogar beten, sagt Jesus. Dann hochinteressanterweise gibt es einen Teil zu Vergebung. Kann ich leider nicht heute Morgen entfalten, aber ich liebe dieses Thema Vergebung. Hochinteressant, dass es in so einem Gebet und in einer Anweisung über Gebet von Jesus drin vorkommt. Und es geht auch um Gottes Ehre und um seine Verherrlichung. Aber der Anfang lautet, und das ist unser Satz für heute Morgen in dieser Allianz Gebetswoche, der Anfang lautet, unser Vater im Himmel. Im Griechischen, das so nebenbei, steht hier für Vater Pater. Wir dürfen aber wissen, dass Jesus selbst ja nicht Griechisch gesprochen hat, sondern Aramäisch. Und er hat seinen Vater Abba genannt. So hat er Gott angeredet. Und das ist ein Wort aus der aramäischen Kleinkindersprache und heißt so viel wie Papa. Was wir daran sehen, schon mal ganz am Anfang, ist, Jesus hat nicht förmlich gebetet. Und wir sehen dieses Wort Abba, Papa, obwohl das Neue Testament in Griechisch ist, auch noch zweimal an anderen Stellen im Neuen Testament. Nämlich bei Paulus, der offensichtlich, das können wir daraus sehen, auch so mit Gott geredet hat. Der seinen Vater im Himmel auch so angesprochen hat, scheinbar. Nämlich zum einen in Galater 4, Vers 6 und dann in Römer 8, Vers 15. Und das ist auch der Predigttext, der uns für heute hier gegeben ist von der Allianz. Aber lasst mich nochmal feststellen, Gott als Vater, aber als Papa, das ist die Offenbarung des Neuen Testaments. Gott als Vater, Jesus hat uns diese Offenbarung gebracht. Schaut mal ins Alte Testament, es kommt praktisch nicht vor, dass Gott unser Vater ist. Gott hat eine Offenbarungsgeschichte mit seinem Volk und stellt sich immer weiter so Stück für Stück selbst vor. Immer so weit sie es gerade verkraften konnten. Und im Neuen Testament ist die große Offenbarung, die im Grunde, denke ich, alles andere überschattet, so von wo Gott sich selbst vorstellt, ist Gott als Vater. Und der Heilige Geist ist der Geist des Vaters, der uns auch heute noch, 2000 Jahre später, zum Vater führt und uns den Vater zeigt. Und er tut es so gern und ich behaupte, wir brauchen es auch. Jeder von uns braucht das, dass Gott sich uns ganz persönlich als Vater vorstellt und als Vater offenbart. Und dass unser Vaterbild, was vielleicht auch durch unser natürliches Aufwachsen, unseren eigenen Vater, sofern vorhanden, vielleicht auch ein bisschen anders ist, als Gott der Vater ist, will ich mal vorsichtig sagen. Bei manch einem ist vielleicht das Vaterbild ganz stark deformiert. Wir brauchen es, dass der Heilige Geist unser Vaterbild neu füllt und uns den Vater zeigt, wie er wirklich ist. Wir brauchen es deswegen, weil ich glaube, es gibt keine stärkere Kraft als sich und alle, die hier sind, wirklich von Gott, vom Vater total geliebt zu wissen. Ich glaube, das ist die größte Kraft, die es gibt. Diese Kraft, geliebt zu sein und sich geliebt zu wissen, ist eine größere Kraft als alle Maschinengewehre von allen Terroristen. Das ist eine Kraft, die Welt verändert, die uns verändert und die Welt verändert und die sich durchsetzen wird. Und nebenbei gesagt, das Wort sagt uns auch, dass alle Vaterschaft von ihm kommt. Also dass Gott Vaterschaft und Mutterschaft erfunden hat und irdische Elternschaft ihn abbilden soll. Ein starker Gedanke, finde ich, weil seine Vaterschaft Vorbild dafür ist, wie wir mit anderen umgehen dürfen, vor allem mit unseren eigenen Kindern, aber auch mit allen anderen Menschen. Was so viel bedeutet, wie wir dürfen täglich, da sind wir wieder bei dem, was auch im Vater unser vorkommt, täglich seine Liebe, seine Sanftmut, seine Geduld, sein Agieren mit uns erleben, wenn wir zum Beispiel zum 398. Mal dasselbe verkehrt gemacht haben und sagen, Vater, vergib mir auch noch zum 399. Mal und zum 400. Mal. Er hat unendlich Geduld mit uns. Er lässt uns ihn erleben und wir dürfen das weitergeben, diese Liebe und diese Gnade. So, was aber heißt das nun für uns und für unser Leben und auch für unser Gebetsleben, dass Gott unser Vater ist? Gehen wir mal dieser Frage nach und nehmen wir mal den Text jetzt mit rein, den wir bekommen haben aus Römer 8 für diesen Gottesdienst. Das ist Römer 8, Vers 14 bis 17. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich liebe dieses Kapitel, Römer 8. Das ganze Kapitel ist einfach nur toll. Dort steht, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Hier ist definiert, wer Gottes Kind ist. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist oder einen Geist von Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen. Hier sind wir wieder bei Gebet. Wir rufen zu Gott. Durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Der Geist, also der Heilige Geist selbst, gibt Zeugnis unserem Geist, unserem inneren Menschen, unserem Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Das ist so einer dieser Texte, über die könnte man ein ganzes Seminar machen. Und da wir nicht heute Abend noch hier sitzen wollen, vermute ich, habe ich einfach drei Punkte herausgenommen, die mich bewegen in diesem Zusammenhang. Von diesem Text her, aber auch von diesem ersten Satz des Vaterunsers, dieses Vaterunser im Himmel. Drei Punkte. Erstens, dieser Text und das Vaterunser sagt uns, dass wir Zugang haben. Zugang zu einem lieben Vater. Zugang zu diesem Abba. Zugang zu einem liebenden Vater. Und das gilt, egal wie unser natürlicher Vater war. Wir haben einen liebenden Vater, der mit allem, was er ist, für uns ist. Der darauf brennt, uns jede Sekunde unseres Lebens Gutes zu tun. Der gute Pläne für uns hat. Alles, was wir so ständig zur Verfügung haben, sowas wie fließend Wasser und elektrischer Strom oder ähnliches, das wird super, super schnell so selbstverständlich für uns. Und wir vergessen oft, was für ein Wunder das ist und wie dankbar wir sein können, zum Beispiel für fließend Wasser, Kanalisation und auch elektrischen Strom und ähnliches. Und manchmal ist es mit dieser Tatsache, dass Gott unser Vater ist oder dass wir errettet sind oder ähnliche Dinge, so ähnlich. Man gewöhnt sich dran. Vielleicht vergisst man es sogar manchmal. Aber man gewöhnt sich dran, weil es irgendwie vielleicht so selbstverständlich geworden ist. Aber ihr Lieben, auch das dürfen wir diese Woche in der Allianz sagen, wenn es um den Vater geht, das ist es nicht. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir Zugang haben zu diesem Vater und zu diesem Gott. Drei kurze Gründe dazu. A, er ist der Schöpfer des Universums. Und ich finde nicht selbstverständlich, dass wir direkten Zugang haben zu dem Schöpfer des Universums. Er ist nicht einfach nur irgend so ein kleiner, niedlicher Hausgott oder so, sondern er ist wirklich der Schöpfer des Universums. Und du und ich, wir haben direkten Zugang durch Jesus zu ihm. B, wir alle waren in Sünde und durch Sünde von Gott getrennt und verloren. Und hätten eigentlich keine Chance gehabt, irgendwie mit diesem Gott jemals wieder Gemeinschaft zu haben. Glücklicherweise hat er eine Lösung geschaffen in Jesus. Und C, sind wir, ich denke mal, die meisten von uns sind Nicht-Juden, sind wir als Nicht-Juden eigentlich ausgeschlossen aus sämtlichen Verheißungen, die Gott seinem Volk jemals gegeben hat. Und glücklicherweise hat Gott es so entschieden, dass wir als Nicht-Juden mit einbezogen sind in die Verheißungen. Und dass er aus den zwei in eins gemacht hat. So, das war unser Zustand eigentlich. Keine Chance auf Zugang zu diesem Vater. Aber dann vor 2000 Jahren ist der Vorhang zum Allerheiligsten zerrissen und jemand hat gesagt, es ist vollbracht. Und seitdem ist es vollbracht. Und er hatte recht. Und für uns bedeutet das, dass wir eben nicht mehr getrennt sind. Dass wir einfach zu ihm kommen dürfen, dass wir einfach reden dürfen. Und so selbstverständlich das einem erscheinen mag, wenn man 5 oder 10 oder 50 Jahre Christ ist, ich finde es überhaupt nicht selbstverständlich. Und wir dürfen uns jeden Tag neu darüber freuen, wenn wir sagen, unser Vater im Himmel. Ich finde es gigantisch, dass wir einfach kommen und reden dürfen und dass da Wärme ist und Liebe und Annahme. Ich persönlich, wenn ich so an meine Jungs denke, an meine eigenen Kinder, ich liebe es, mit meinen Jungs zu kuscheln und zu drücken und zu küssen. Das wollen die nämlich nicht immer. Und ich vermute, wenn ich jetzt so 10 Jahre weiterrechne, erst recht nicht. Das ist vielleicht auch ganz gut so dann. Und ganz oft sind sie auch wirklich unausstehlich und widerspenstig und irgendwie nicht immer nur nett. Ich habe gedacht, hey, könnte es nicht sein, dass es unserem Vater im Himmel mit uns genauso geht, ganz oft? Und lass mich eins sagen an dieser Stelle. Ich empfinde, habe in Vorbereitung so empfunden, dass es für manche vielleicht ganz wichtig ist. dass Gott unser Vater ist, das bedeutet eben nicht nur, dass er uns richtige Ratschläge gibt oder irgendwie sachlich korrekte Anweisungen oder dass er uns Befehle gibt, die wir dann zu befolgen haben. Ich glaube, Gott ist anders. Und ich merke immer wieder, dass die Vorstellungen von Vaterschaft da doch weit auseinandergehen. Sowohl von Gottes Vaterschaft als auch von geistlicher Vaterschaft. Jetzt so, wenn Menschen für andere auch geistliche Vaterschaft oder Mutterschaft in der Gemeinde übernehmen. Und auf der anderen Seite empfinde ich auch, dass kaum etwas so angegriffen ist wie Vaterschaft. Und ich glaube, es liegt daran, weil, wenn sie gut läuft, so viel Segen da drauf ist. Und manches davon mag bei uns auch als Deutsche in unserer Geschichte begründet liegen. Ich hatte einmal eine hochinteressante Begegnung. Da war ich mit meinen drei Jungs, schon bestimmt 2 Jahre her. Da sind wir öfter an den Hafen gegangen bei uns in Eckernförde. Einfach so, um Schiffe zu gucken und die Fischer anzugucken und ihre Fische und alles Mögliche. Und da gibt es so einen richtig alten Fischer, zu dem wir öfter hingegangen sind. Und ich hatte einen meiner Jungs auf dem Arm, das war sicherer, weil er noch nicht schwimmen konnte. Und bevor der im Hafenbecken abtaucht, nehme ich lieber auf dem Arm. Und da sagt dieser uralte Fischer zu einem Kollegen von ihm: "Möchtest du nun kiek die dort mal an, da? Da hätte er den auf dem Arm, da hätte mein Vater nie mockt." Mein Vater, ich sage nur für alle, die nicht von hier stammen, mein Vater hätte mich nie auf den Arm genommen. Hat er nie gemacht. Und da ist mir einiges klar geworden. Und ich habe nochmal so Revue passieren lassen irgendwann für mich, wo wir so herkommen, wenn man so ans Preußentum denkt, wie Vaterschaft da gefüllt war. Da ging es um Gehorsam. Warst du ein guter Sohn, wenn du gehorsam warst. Und alles sehr soldatisch. Dann hatten wir irgendwann die Nazi-Zeit. Da hat sich jemand zum Übervater gemacht und Vater diese Position total missbraucht und Leute verführt und zerstört. Dann gab es eine Zeit, wo wir in unserem Land fast ja, einen riesen Mangel an Vätern hatten, weil sie gar nicht da waren. Und die nächste Generation war davon ganz stark betroffen. Und die Väter, die da waren viele Rückkehrer, die vielleicht körperlich noch da waren, die es versucht haben, gut zu machen, aber die so zerstört waren durch Krieg und vieles. Ihr Lieben, das hat etwas gemacht mit unserem Land und mit unserem Volk. Und jetzt empfinde ich, dass Vaterschaft in Wiederherstellung ist in unserem Land. Und wir brauchen gute und gesunde und heile Familien. Und ich wünschte mir, die Politik würde das viel mehr sehen und fördern. Und wir haben eine einzigartige Chance als Eltern, auch als christliche Eltern, Gottes Vaterschaft an unsere Kinder weiterzugeben, aber auch in dieser Gesellschaft Salz und Licht zu sein. Also ich glaube, wie wir Gottes Vaterschaft verstehen und wie wir sie empfinden, ob wir Gott mehr so als Befehlshaber empfinden oder als jemand, zu dem wir wirklich Zugang haben, Zugang zu seinem Herzen, auch zu dieser Wärme und Liebe, die von ihm ausgeht, das hat mit unserem gesamten Leben zu tun. Und dann auch mit unserem gemeindlichen Miteinander. Denn die Bibel sagt uns, Anna hat es schon erwähnt, dass wir Familie sind, dass wir Geschwister sind hier untereinander. Auch gemeindeübergreifend, aber auch hier heute Morgen. Wir sind Geschwister, wir sind Familie in Gemeinde. Und das hier heute Morgen ist ein Familientreffen, kein Arbeitstreffen. Wenn wir Gott als Vater erleben, dann dürfen wir Gemeinde auch so definieren, dass wir nicht, wenn wir uns als Gemeindetreffen zu einem Arbeitstreffen kommen, wo ich ganz viele Arbeitskollegen habe, und dann soll Gott als Arbeitskollege am besten auch noch dazukommen. Nein, wir sind Familie und Gott ist unser Vater. Und wir dürfen diese Wärme, die von ihm ausgeht, empfangen und weitergeben. Als Kinder, die wir geworden sind durch Jesus, sind wir versetzt in einen einzigartigen Stand bei Gott. Ganz kurze Geschichte dazu noch. Die kennen vielleicht die, die schon mal einen Alpha-Kurs mitgemacht haben, weil der sozusagen Begründer oder zumindest der ihn populär gemacht hat, der Nicky Gamble aus England, eine tolle Geschichte erzählt zu dem, in welchen Stand wir versetzt worden sind als Kinder. Er sagt: "Ich hörte von einem Vorfall während des amerikanischen Bürgerkriegs. Ein Soldat hatte die Erlaubnis bekommen, den Präsidenten persönlich um die Entlassung aus dem Militärdienst zu bitten, weil es in seiner Familie zu einer Tragödie gekommen war. Als er zum Weißen Haus kam, um den Präsidenten zu sprechen, wurde er abgewiesen. Er war am Boden zerstört. So ging er weg und setzte sich in einen Park und fühlte sich hundeelend. Da kam ein Junge vorbei, ging zu ihm hin und redete ihn an. Der Soldat schüttete dem Jungen sein ganzes Herz aus. Als der Junge die Geschichte gehört hatte, sagte er zu dem Soldaten: Komm mit. Der Soldat folgte dem Jungen und sie gingen einen Umweg zur Rückseite des Weißen Hauses. Der Junge ging an den Wachen vorbei, sogar an den Generälen und hochrangigen Regierungsbeamten und betrat das eigentliche Weiße Haus. Dann kamen sie zum Büro des Präsidenten und er trat ein, ohne anzuklopfen. Abraham Lincoln stand dort gerade im Gespräch in seinem Arbeitszimmer. Als er den Jungen kommen sah, unterbrach er das Gespräch, wandte sich ihm zu und fragte: Todd, was kann ich für dich tun? Und der Junge sagte: Papa, der Soldat hier braucht deine Hilfe. Ich finde das ein tolles Beispiel, immer wieder, wie wir Zugang haben. Zugang zum Vater, direkten Zugang durch den Sohn. So, das Erste war, wir haben Zugang. Zweitens, Kindschaft, das sagt uns dieser Text aus dem Römerbrief, ist nicht nur ein Status, den wir irgendwann mal erreicht haben und das war's, sondern Kindschaft ist ein Lebensstil. Hier heißt es, die getrieben werden vom Geist Gottes, das sind Gottes Kinder. Ein toller Satz, über den man mal lange, lange nachdenken kann. Das heißt, ein Leben als Kind Gottes definiert sich nicht allein durch eine Entscheidung, die wir irgendwann irgendwo mal getroffen haben für Jesus und das war's dann, sondern diese Entscheidung will dann auch gelebt werden. Und zwar als Beziehung, als eine, die dirigiert wird vom Heiligen Geist. Gott selbst, der in uns lebt. Und dass wir Kinder sind und als solche unterwegs sein dürfen mit Gott, getrieben vom Heiligen Geist, finde ich ein fantastisches Konzept von Gott. Schaut euch mal andere Religionen an. Das gibt es so nicht. Das haben wir exklusiv. Wenn man sich das Gottesbild in anderen Religionen anschaut, ich selbst war zweimal in Indien, im Hinduismus hast du je nach Rechnung bis zu 1 Million verschiedener Götter, die völlig unberechenbar sind und die du zufriedenstellen musst irgendwie. Da will man vielleicht auch gar nicht unbedingt, dass einer von denen so der Vater ist. Im Islam heißt Unterwerfung, ist auch eher ein ziemlich entferntes Gottesverhältnis. Also wir dürfen Kinder sein, Kinder unseres Gottes, keine Angestellten. Und wir dürfen ohne Furcht in einem direkten Zugang kommen. Der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das heißt, der Heilige Geist gibt uns eine Art innere Sicherheit, eine innere Überzeugung. Durch den Geist haben wir sie. Und diese innere Sicherheit führt uns zu einem Lebensstil von Beziehung und von positiven Hängen an Gott, abhängig sein von ihm, so wie die Reben am Weinstock, sagt Jesus. Und wo wir ein Bewusstsein haben dürfen, jeden Tag, wenn wir mit ihm unterwegs sind, wenn es darum geht, echtes Leben zu empfangen und echtes Leben auch zu bringen zu anderen Menschen, wenn es darum geht, Menschen Rettung zu bringen, Frieden zu bringen, echte Freude, Erfüllung, Lebensglück und so weiter, dann bin ich zu 100% auf ihn angewiesen und auf seinen Geist und auf seine Gnade. Und da, wo Gott wirkt, da will ich mittendrin sein. Drittens und letztens heißt es, unser Vater im Himmel. Überliest man so schnell, weil man diese Phrase so gewohnt ist. Unser Vater im Himmel ist so wie so ein feststehender Begriff. Aber lasst uns mal drüber nachdenken, was heißt das? Unser Vater ist im Himmel. Das bedeutet, ich habe es eben schon gesagt, wir haben einen großen Gott. Nicht einen, den wir eben mal so in irgendeine kleine Box stecken können. Und ich möchte total ermutigen, auch wenn es um Gebet geht, wenn wir diese Woche vielleicht auch besonders irgendwie auf Gott schauen, auf den Vater schauen, dass wir mit einem übernatürlichen Gott rechnen. Gerade wir hier in Deutschland. Wir haben da vielleicht gerade ein bisschen Nachholbedarf, wenn man sich das so global anguckt. Von dem, was die Christen weltweit so erleben an Übernatürlichkeit. Lasst uns doch mit einem übernatürlichen Gott rechnen. Wenn er nicht übernatürlich wäre, dann würden wir ihn nicht Gott nennen müssen. könnten wir ihm irgendeinen anderen Namen geben. Aber er ist im Himmel. Und das heißt, er hat die Kontrolle. Er hat alles im Griff. Wenn man sich vorstellt, da gibt es vielleicht irgendwo im Universum so einen Kontrollraum mit ganz vielen Hebeln und Bildschirmen, wo alles hier im Universum so gelenkt und gesteuert wird, wo jemand sitzt, der so die finale Macht hat, da ist unser Vater. Das ist er. Er hat alles im Griff. Und auch wenn die ganze Welt verrückt spielt und die ganze Welt irgendwie in Chaos versinkt, Gott bringt es nicht aus der Ruhe. Das dürfen wir immer wieder wissen, auch gerade in diesen Zeiten, finde ich, wo eine Schreckensnachricht die nächste jagt und wo ganz viel Angst vielleicht auch nach uns greifen möchte. Was kommt als nächstes? Welche Bedrohung? Dass er im Himmel ist, heißt aber noch mehr. Das heißt, er ist an diesem wunderbaren Ort, wo ich auch einmal sein werde. Wo jeder von uns, der Jesus seinen Herrn nennt, einmal sein wird. Ohne Tränen, ohne Leid. Und das Fantastische ist, wenn es heißt, er ist im Himmel und wir sind noch hier auf der Erde, dass wir jeden Tag ein bisschen Himmel downloaden dürfen von ihm und weitergeben dürfen. Wir dürfen den Himmel auf Erden immer wieder in unsere Umgebung hineinpflanzen, sodass sein Reich kommt und dass sein Wille geschieht durch uns, seine Kinder, wie im Himmel, so auf Erden. Ich wünsche uns allen, dass doch 2015 ein Jahr wird, wo wir alle den Vater irgendwie neu entdecken. Ich wünsche uns allen außerdem, dass der Vater uns da, wo wir das brauchen, heilt und wiederherstellt und neues Vertrauen bringt, da, wo vielleicht unser Vaterbild in der Vergangenheit, wodurch auch immer, etwas verrückt worden ist oder deformiert worden ist oder sogar zerstört worden ist. Und ich wünsche uns außerdem, dass sein Reich und seine Herrlichkeit mit ganz viel Kraft in unserem Leben und damit auch in unseren Gemeinden und unseren Städten sichtbar wird. Mögen wir doch in 2015 ein großes Stück mehr verstehen, was das bedeutet und auch welche Autorität und welche Verantwortung uns das gibt, dass wir Kinder Gottes geworden sind und unseren Vater, Abba, niemand muss das so sagen, ja, wir sprechen ja nicht Aramäisch, aber dass wir unseren Vater wirklich Vater nennen dürfen, dass er unser Papa ist. Amen.